Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauernpulsen. Und heute habe ich den Stefan Bahlmann aus dem Norden der Republik dabei. Er ist Heizungsbauer, schon in dritter Generation. Und er hat bei ganz vielen alten Gebäuden Heizungskonzepte umgesetzt, wo ich oder wo wahrscheinlich jeder Zuhörer denken würde, nee, das geht so gar nicht. Und ich finde, es sind spannende Themen dabei. Ich bin froh, dass er sich die Zeit nimmt, mit uns im Podcast darüber zu sprechen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt gucken, wie es in den Häusern der 1970er oder 70er Jahre aussieht, sondern tatsächlich Gebäude, die auch eine gewisse Geschichte haben. Schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, hallo Achim.
Und wie gesagt, ich freue mich darauf, mit dir die Themen kurz anzureißen und reinzuschauen. Was war das aus deiner Vergangenheit so eins der Gebäude, wo du, wenn du es jetzt wieder siehst, so vielleicht auch ein bisschen ehrfürchtig davor stehst und sagst, boah, und das haben wir mal saniert. Was war das?
Also das aufwendigste Gebäude und das interessanteste Gebäude war in Osnabrück eine Kirche. Das war die Kirche St. Josef. Und da wurde in eine alte Kirche ein Pfarrheim eingebaut. Mhm. Das heißt, es gab dann Osnabrück, gab es eine Raumplanung, die gesagt hat, das vorhandene Pfarrheim ist zu klein. Wir brauchen ein neues Pfarrheim, aber die Kirche ist zu groß. Und da hat der Bischof Bode damals im Rahmen, ja, mit, also nicht alleine, aber die haben da so ein Gremium gebildet.
Was machen wir mit
Arbeitskreis, ne? Also weiß ich nicht, weiter bilde ich einen Arbeitskreis oder wie heißt das nochmal? Ja. So, die haben einen Arbeitskreis gebildet und dann ging das darum, was machen wir mit der alten Kirche? Und dann kam die Idee auf, in die Kirche ein Pfarrheim einzubauen. Da eine Kirche ja doch relativ schwierig zu beheizen ist, aufgrund der riesigen Höhen, der dicken Wände, der nicht vorhandenen Dämmung, also es ist ja nichts nach heutigen ENEF-Standard in so einer Kirche, war natürlich die Frage, was machen wir da? Und diese Kirche hatte über die Jahre hinweg riesige Probleme mit Schimmel. Die hatten also wunderschöne Deckenfresten, wunderschöne Deckenbilder und diese Deckenbilder waren eben mit Schimmel behaftet. Weil eben das Problem war, Heiligabend, viele Leute in der Kirche, es ist eine katholische Kirche, viele Leute in der Kirche, die Kirche ist kalt, die Außenwände sind kalt und alle singen und dann fängt die Luftheizung an, da reinzufahren und wird schön warm, aber die Wand, die ja vorher noch irgendwo, ich sag mal, Heiligabend vielleicht 7 oder 8 Grad Außentemperatur hatte, fängt natürlich an zu schwitzen und somit hatten die riesige Probleme mit Feuchtigkeit, mit Schimmel und da bin ich mit dazugeholt worden, mit dem Architekten damals zusammen. Und dann haben wir ein Konzept uns überlegt, wie wir das machen könnten. Und da haben wir sehr, sehr stark auf Strahlungsheizung gesetzt. Und da war das auch so, das ganze Konzept wurde begleitet von der Deutschen Bundesumweltstiftung und auch wurde begleitet von der Universität Stuttgart, von einem Professor Garrecht, die dann ein Monitoring gemacht haben. Und das war hochinteressant. Wir haben also sehr viel mit Wandheizung gearbeitet, sehr viel mit Strahlungswärme gearbeitet und haben da festgestellt, dass wir auch für so eine alte Kirche gar nicht so viel Vorlauftemperatur benötigen, was wir eigentlich wohl meinen. Und das spiegelt ja das wider, was wir momentan in den ganzen Diskussionen immer bekommen. Können wir da überhaupt eine Wärmepumpe einbauen? Können wir da überhaupt mit Niedertemperatur arbeiten? Also was wir da festgestellt haben, gerade in so Kirchen oder auch in solchen Objekten, ja, es geht. Also wir haben es bewiesen und auch die Universität Stuttgart hat es bewiesen, das, was wir gemacht haben.
Heißt es mit Brief und Siegel.
Genau.
Ich habe vor einer Weile schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Wärmepumpen gehabt und daher weiß ich das. Es geht immer auch um diese Jahresarbeitszahl, wo es so ein bisschen Indikator ist, wie effizient arbeiten denn die Wärmepumpen. Was kam da raus bei der Kirche?
Also wir haben die Kirche vorbereitet für eine Wärmepumpe, weil die Planer oder ich sag mal so der Architekt und auch die Kirche St. Josef, die Gemeinde, die haben den Einsatz einer Wärmepumpe vorbereitet durch eine Quartiersplanung, nannte sich das. Das heißt, es sollte alles mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. Und weil die sich in der Kirche nicht sicher waren, wurde Folgendes gemacht, es wurde ein Monitoring eingebaut. Und die Kirche hatte einen Wärmebedarf von 200 kW. Und wir haben eine 20 kW Fußbodenheizung in die Kirche eingebaut. Es wurde dämmtechnisch nichts gemacht. Und es wurde aber festgestellt, dass diese 20 kW mit einer Vorlauftemperatur von 40 Grad 80% des Jahres ausgereicht hat, die Kirche zu beheizen.
Das muss man, ist gut, oder?
Das ist gigantisch. Also mit 10% der Heizleistung schaffe ich es, 80% der Kirche zu beheizen. Jetzt wird natürlich eine Kirche nicht auf 20 Grad beheizt, wie wir das bei uns in den Wohnzimmern vielleicht kennen oder 22 Grad, aber es funktioniert. Und somit könnten wir praktisch da eine Wärmepumpe so auslasten, dass die das ganze Jahr läuft mit einer Jahresarbeitszahl weit über 4 in dem Bereich. Also, dass sich aus einer Kilowattstunde eine Kilowattstunde Strom mehr als 4 Kilowattstunden Wärme rausholt.
Das klingt auf jeden Fall schon mal extrem vernünftig. Und ich weiß es, weil du es mir erzählt hast, auch das Schimmelproblem hat sich damit stark verbessert oder ganz erledigt.
Durch die Strahlungswärme hat sich das Schimmelproblem reduziert, also ist fast auf Null runtergegangen, weil wir einfach die Oberflächentemperaturen der Wände erwärmt haben. Das Gleiche haben wir auch schon in anderen Objekten gemacht. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, wir sanieren gerade, wir sind da als Heizungsbau- und Sanitärfirma involviert, aber auch in beratender Funktion sind wir da tätig. Wir sanieren gerade, das aktuelle Projekt ist, dass wir die älteste in Ostfriesland stehende Gulfhofscheune sanieren. Und
okay, da musst du kurz, glaube ich, erklären, was das ist.
Das ist, in Ostfriesland heißen diese Häuser, ich sag mal, in Bayern würde man sagen, da ist ein Schober hinter dem Bauernhaus, so kann man sich das am besten vorstellen, und dann aber im ostfriesischen Stil. Das ist also, vorne ist das Wohnhaus, hinten ist der Stall dran, und die sind direkt aneinander gesetzt, und das nennt sich Gulfhof. Und dieser Gulfhof wird saniert, wird in einen Kindergarten, Kinderhort, also Kindertagesstätte umgewandelt, die haben jetzt festgestellt, dass die Balken, die in dieser Scheune, sag ich jetzt mal, verarbeitet wurden, aus dem Jahr 1500 und paar zerquetschte kommen, also das älteste in Ostfriesland stehende, die älteste in Ostfriesland stehende Scheune, und da wird jetzt gerade von uns praktisch eine Wandheizung, Strahlungsheizung eingebaut, einmal zum Schutz der Außenwände, um die Feuchtigkeit wegzutreiben, und natürlich auch zur Beheizung der unsere Liebsten, unsere kleinen Kinder, die da auch sich wohlfühlen sollen. Und natürlich
bisschen anders wie die katholischen Gläubigen, die wollen es ein bisschen wärmer haben.
Genau. In diesem Fall, das Friesland ist ja evangelisch, aber aber die wollen es
ja. Ich meine jetzt im Vergleich zu der Kirche in Osnabrück.
Ja, genau. Aber da ist es so, das sind Krabbelgruppen, da sind Ruheräume, wo die sich natürlich auch nach dem Mittagessen eben zurückziehen können und Ruhe haben wollen. Und da brauchen wir auch mehr als 20 Grad, 21, 22 Grad. Und das lässt sich auch in diesem Fall setzen wir eine Wärmepumpe ein.
Aber ihr habt auch in diesem Fall jetzt ähnlich wie eine Kirche kein Dämmkonzept großartig aufbauen können, oder wie ist das dort?
Nein, wir haben in vielen Bereichen, können wir eben aufgrund des Denkmalschutzes kein vollwertiges Dämmkonzept aufbauen, sondern wir müssen uns an Begebenheiten halten, die der Denkmalschutz uns vorgibt. Und da ist es so, dass wir dann auch natürlich feststellen, ja, wir haben es hier zum Beispiel mit, wenn ich in Osnabrück gucke, bei der Kirche, da sind teilweise, die Außenwände waren 1 Meter dick, massiv. Und da kann ich natürlich kein Wärmedämmverbundsystem oder eine Kerndämmung einblasen oder von innen drin,
aushöhlen und dann.
Ja. Oder wenn ich innen drin noch Gemälde habe oder Kunstwerke, kann ich natürlich nicht innen drin sagen, ich dämme von innen. Und da wurde früher immer mit viel Luftheizung, mit viel Energie reingeboostet, sage ich jetzt mal, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt haben wir einige Sachen gemacht, wo wir sagen, okay, wir machen das mit Strahlungswärme und es funktioniert gigantisch gut. Was man sagen muss, wir machen damit, die ersten 2 Jahre ist es so, dass man da kaum was merkt vom Energieverbrauch her. Und nach 2 Jahren geht der Energieverbrauch drastisch nach unten, weil ich die Wand immer trockener bekomme.
Das heißt, das ist, glaube ich, auch so ein wärmepsychologisches, thermodynamisches Konzept. Erklär mal das mal kurz, was hat da der Energieverbrauch mit einer trockeneren Wand zu tun?
Es ist so, wenn ich jetzt eine feuchte Außenwand habe, das ist ohne jetzt in die Bauphysik reinzugehen, aber man kann sich das so vorstellen, wenn ich einen leicht feuchten Wintermantel habe, mit dem ich nach draußen gehe, dann fühle ich mich natürlich auch nicht so warm, als wenn der richtig trocken ist. Und und über die Jahre hat sich halt Feuchtigkeit in den Wänden angesetzt. Und wir müssen wissen, wenn wir zum Beispiel einen U-Wert rechnen, Wir unterscheiden in der klassischen Wärmebedarfsberechnung nicht nach Nord-, Süd-, Ost- oder Westseite, sondern das wurde eher früher gemacht oder auch schon mal ich habe noch ein altes Buch aus der DDR, wo mit effektiven U-Werten gerechnet wird. Da hat zum Beispiel auch eine Wand, die nach Süden ausgerichtet ist, die von der Sonne bestrahlt wird, einen anderen U-Wert oder Wärmedurchgangswert, sagt man ja auch, als eine Wand, die nach Norden gerichtet ist. Und diese Thematiken setzen wir hier an und kommen dann auf relativ geringe Wärmebedarfsberechnung, was man eigentlich so meinen sollte, und sind dann in der Lage, auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen diese Sachen zu beheizen. Und das ist nicht so, dass das jetzt, ich sag mal, dass sich die Welt ändert, bloß weil wir das jetzt mal gemacht haben. Mhm. Das sind zum Beispiel Kirche St. Josef, ist jetzt 5 Jahre her. Und zusammengebrochen ist sie noch nicht. Das älteste Objekt.
Aber das ist ja auch jetzt nicht der Standard, an dem du dich messen
willst. Nein, um Gottes Willen. Aber es zeigt einfach, dass die Diskussion, die momentan über die Wärmepumpe geführt wird, eigentlich ein Berechnungsproblem ist, meines Erachtens. Das heißt, wenn ich mich richtig hinsetze und berechne wirklich den Wärmebedarf, ich gucke mir wirklich die Bauphysik an, und dann lässt sich für viele Sachen eine Lösung finden.
Und ohne, dass man da das komplett große Rad dreht. Also dieses, ich kann keine niedrige Vorlauftemperatur ohne eine Flächenheizung, Mythos. Ja, das haben wir in der einen Podcast-Folge ja schon aufgelöst. Und ich weiß es von dir, du hast dich zufällig mal mit dem Thema Wandflächenheizung beschäftigt oder bist da so ein bisschen reingestolpert mit dem Studium.
Ja.
Und ich hatte letztens bei mir im Freundeskreis so ein bisschen die Diskussion, Vergleich zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme, oder wie man das dann nennt, ja.
Ja, genau.
Weil der eine einem gesagt hat, ja, so eine Flächenheizung in meiner Decke wäre total cool. Und dann ein anderer gesagt hat, hey, aber Wärme geht doch nach oben. Und dann war die Diskussion groß. Der andere hat gesagt, Heizungen sind doch immer unter einem Fenster, damit man die Kühle von dem Fenster nicht spürt. Und vielleicht kannst du mit diesem Themenfeld, ja, Strahlungswärme, Raumwärme, gefühlte Wärme, ja, auch noch ein paar Tipps geben.
Also es ist natürlich so, von früher, ein Heizkörper hängt unterm Fenster, dann wurde auch noch die Außenwand ausgespart, der Heizkörper fast nach draußen gesetzt, weil man den dann nicht sehen sollte. Das ist eigentlich nur deswegen gewesen, weil eben die Kälte des Fensters ein bisschen weggenommen werden sollte. Weil auch dieses Prinzip der Strahlungswärme, also auch mein Studium, war basiert auf dem Prinzip der Thermodynamik, also nicht der Strahlungswärme, sondern der Wärmeübertragung über Konvektion. Dieser Wärmestrahlungseffekt wird leider nicht so, also wurde bei mir jedenfalls nicht so intensiv behandelt. Somit habe ich mich über die Jahre weitergebildet, habe meinen Energieberater gemacht und habe nachdem ich meinen Energieberatungsschein gemacht habe, da wurden so Themen angerissen, wo ich gesagt habe, es kann dann noch nicht zu Ende sein, und habe dann einen Lehrgang besucht, Sachverständiger für Bauschadensbewertung. Und das war zum Beispiel, das wurde gemacht von Gebäudesanierern, also richtige ausgebildete Sanierer, die denkmalgeschützte Gebäude sanieren. Und da war dieses Thema Strahlungswärme, Wandheizung sehr intensiv, um auch die Mauern zu schützen, um die, ich zum Beispiel ein Museum habe, die Bilder in dem Museum zu schützen, wenn die Wand kalt ist. Wir haben viele Leute, die in dem Museum sind. Ich habe eine Burg, wo ein Museum drin ist, habe eine dicke Außenwand, die kalt ist, kann sich natürlich Schimmel daran bilden. Und die haben damals festgestellt, dass ich durch Wandheizung, Wandtemperierung diese Bilder schützen kann. Und haben dann nachher auf ihre Gasuhr geguckt oder auf ihre Gasabrechnung und haben gesagt, wie kann das denn? Wir haben die Bilder geschützt und haben trotzdem, obwohl wir an dem Gebäude nichts gemacht haben, 30% Energie eingespart. Und hatten keine Probleme mit Schimmel.
Aber das war ja dann nicht Hogwarts oder so.
Nein. Und das ist einfach so. Und das ist damals, die alten Römer hatten das schon als Hypokaustenheizung, diese Wandheizung. Und wir setzen diese Wandheizung sehr häufig ein, gerade wenn wir in der Gebäudesanierung sind und Gebäude, jetzt habe ich zum Beispiel ein Fachwerkhaus, Fachwerkhaus mit Wärmedämmverbundsystem einzupacken, sieht auch nicht so toll aus.
Und ja, sagen wir mal, da ist ein Großteil des Charmes verloren.
Ja, ja. Und innen drin sind die Fachwerkhäuser auch nicht so aufgebaut aufgrund der bauphysiologischen Konstruktion, dass ich eine Innendämmung wählen kann. Und da setzen wir dann häufig halt Wandheizung ein. Wo wir auch sehen, dass wir die Vorlauftemperatur weiter nach unten bekommen und können in diesen Häusern wunderbar auch Wärmepumpen einsetzen. Ja, ohne dass die Leute jetzt sagen, oh, wir können hier schlechter drin wohnen in den Häusern. Und das Holz, zum Beispiel in den Fachwerkhäusern, ja, wird auch dauerhaft geschützt, weil es eben immer trocken ist und nicht permanent Feuchtigkeit abbekommt.
Wenn du jetzt von Wandheizungskonzepten sprichst, wie kann ich mir das vorstellen? Kommt dann einer von deinen Mitarbeitern vorbei und stemmt bei mir die Wand auf und legt dann diese Rohre rein, die man von der Fußbodenheizung kennt? Oder wie ist das Konzept?
Kann auch sein, sowohl als auch. Also es gibt verschiedene Systeme. Wir haben einmal in einem Fitnessstudio Folgendes gehabt. Das Fitnessstudio hatte eine riesengroße, die waren in einem relativ alten Gebäude drin, eine riesengroße Glasfront.
So ein bisschen wie im Aquarium im Zoo.
Ja, so, dass die vorbeigehenden Leute sehen, wie die drinnen spitzen.
Schlechtes Gewissen, ja.
So, ja, aber, und da konnte man sehen, wie schlechte Luft auch sichtbar gemacht wird, indem das also am Fenster kondensierte. Das Fenster immer beschlagen war. Und dann ging das darum, eine Lüftungsanlage einzubauen. Das musste man wissen, das war ein relativ großes Fitnessstudio. Dann wurde dann gerechnet und gesagt, ja, bei so und so vielen Leuten und jeder schwitzt so viel und jeder gibt so und so viel Luft ab und so viel Gerüche und dies und das und jenes und zum Sport brauche ich die Luft.
Ja, Sauerstoff.
Und das war aber nie das Problem, sondern das Problem waren die Fenster. Mhm. So, und dann hieß es ja, dann sanieren wir die Fassade. Da war aber das so, die konnten nicht einfach nur die Fassade von dem Fitnessstudio wegnehmen, sondern dann hätte die Gesamtfassade, weil das in einem Gesamtkonstrukt eingebaut war, hätte die Gesamtfassade weggemusst und das hätte mehrere 100.000 Euro gekostet. Und da hatte der Architekt, mit dem wir da damals zu tun hatten, hatte mich dann angerufen und sagte, hast du da nicht eine Idee, können wir da nicht was mit Wärme machen? Und da haben wir Folgendes gemacht, dann haben wir einfach die Fensterleibung mit Kupferrohr versehen. Haben das geheizt und die gesamte Problematik war weg. Und wir haben aber da Folgendes gemacht, wir haben die Kupferrohre einfach auf die Wand gesetzt, haben die kraftflüssig mit der Wand verbunden, haben die gestrichen, also nicht wir, sondern der Maler hat die in der gleichen Wandfarbe gestrichen, wie da vorhanden war.
Ja.
Das hat auch keiner so richtig gesehen, also sicherlich, wenn man hinguckt, da hat man es gesehen, aber so, und somit haben wir die Strahlungswärme ausgenutzt und der Effekt war, dass die Schimmelproblematik komplett weg war, also es gab definitiv keine Schimmelproblematik mehr und wir konnten auch nachweisen, dass wir danach ca. 15% geringeren Energieverbrauch hatten.
War das dann auch so, dass die sich erst eingependelt hat nach einer Weile, also dieses Trocknungskonzept, oder konntet ihr das gleich sehen?
Nein, da konnten wir das gleich sehen. Sofort. Das Schöne an der Strahlungswärme ist, die ist sofort da.
Ja, aber jetzt nochmal kurz zu meiner Frage. Wenn ich diese Strahlungswärme habe, ja, und ich habe es zum Beispiel an meiner Decke. Ja, es gibt ja so Deckenheizungen. So. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil jetzt sitze ich unter dem, ich habe oben drüber, ich will ja keine, meine Heizkörper sind jetzt nicht alle so hübsch, ja, ich will ja jetzt nicht irgendwie Kupferrohre an meiner Decke haben. Und wie strahlt denn da bitte diese Wärme an mich ab und wie kann man sich das vorstellen?
Das funktioniert genauso wie die Sonne. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich sag mal im Winter in den Alpen Ski fahre und setze mich bei -2 Grad, bei Schnee, also bei Sonnenschein, auf so eine Hütte und genieße draußen mein Weizen oder was auch immer, dann sieht man, wie die Leute die Sonnenbrille aufsetzen, wie die Jacke aufmachen. Und es friert halt noch, es ist halt kalt draußen, aber die merken trotzdem durch die Sonne die Strahlungswärme.
Also du hast Umgebungstemperatur, weil der Schnee schmilzt ja nicht.
Genau, die Umgebungstemperatur ist nach wie vor kalt, aber ich merke halt die Strahlungswärme.
Okay.
Und dann wird die Umgebung indirekt werden über die Gegenstände indirekt erwärmt.
Das ist eine bisschen persönlichere Frage. Wie weit es geht denn die Distanz von, also, ich erkläre dir kurz das Beispiel. Wenn ich jetzt bei mir in meinem Haus, zum Beispiel im Bad, so eine Deckenheizung reinmachen würde. Infrarotheizung ist ja, glaube ich, das gleiche Konzept, gell?
Genau.
Und ich mache dann dunkle Fliesen in das Bad. Bringt es dann was, dass der Badboden warm wird, oder ist es zu weit weg?
Nein, also das hat mit den dunklen, also da muss ich jetzt, das hat dann sicherlich auch mit einer dunklen Fläche was zu tun, aber die Strahlungswärme geht natürlich auch. Wir haben das jetzt auch nachgewiesen bei einem anderen Gebäude. Wir hatten da keine Deckenheizung, sondern wir hatten Wandheizung, hatten aber Fliesen auf dem Fußboden, und in dem anderen Raum hatten wir auch Fliesen, aber ganz normale Heizkörper, aber keine Fußbodenheizung. Und dann waren die Fliesen in dem Raum mit der Wandheizung fußwärmer, also die mindestens, wir haben es per Wärmebildkamera gesehen, das waren 3 Grad, also 3 Kelvin wärmer als in dem Raum ohne Wandheizung.
Allein durch diese Strahlung, wie lang geht die oder wer nimmt die ab? Geht es mehrere Meter oder?
Das geht mehrere Meter. Man sagt so nach 7, 8 Metern hört das so einigermaßen auf. Man kann das sogar berechnen. Ich sag mal, Hallenheizungen werden ganz häufig durch Hellstrahler, Dunkelstrahler beheizt. Bloß im Altfamilienhaus kommen diese Sachen relativ selten an. Wir setzen es doch sehr häufig ein, gerade bei Sanierungen, um nicht wirklich, ich sag mal, diese Diskussionen, die jetzt geführt werden, oh, ich muss mein Haus für 200, 300.000 Euro sanieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht. Wir gucken uns jeden Raum einzeln an. Wir können, das war, also der Podcast war auch sehr gut mit dem Kollegen, der da letztes Mal war, dass er sagte, es ist nicht eine Frage der Dämmung, sondern es ist eine Frage der Auslegung der Heizung. Und das merken wir auch bei denkmalgeschützten Gebäuden ganz stark. Also da verstehe ich dann die Diskussion nicht, warum dann gesagt wird, nee, das geht nirgendwo oder da und da geht das nicht, wenn ich nicht wenigstens mal vorher den Wärmebedarf gerechnet habe. Und das ist meines Erachtens das, was momentan viele vergessen, dass ich mich wirklich auch ein Stück weit um die Planung kümmern muss und nicht nur einbauen muss und nicht nur einfach den Großhändler anrufen muss und sagt, mach mir mal eine Heizung und dann weiß ich gar nicht, was da überhaupt der Phase ist.
Nie gesehen, war nie vor Ort und sagt, so müsst ihr's machen. Ich meine, ich verstehe es schon ein Stück weit, weil in der Vergangenheit Öl, Gasheizung und so weiter, die wurden ja, war ja nicht so schlimm, wenn die jetzt ein bisschen überdimensioniert waren. Ja, dann hast du halt deine Heizkurve ein bisschen anders eingestellt, die haben schnell runter geregelt und du hast halt innerhalb von einer halben Stunde dein Haus heiß gekriegt. Das muss halt jetzt ein bisschen anders machen. Aber da konnte man nicht viel falsch machen.
Das ist richtig.
Und jetzt mit der Wärmepumpe, wenn du das falsch machst, also wenn du diese Energieberatung nicht hast, die Berechnung nicht hast, die Auslegung nicht hast und dann schraubt dir da jemand, stell dir mal vor, du hättest bei dieser Kirche eine Wärmepumpe eingebaut, die 200, 300 oder 400 kW hätte liefern können, das wäre ja krass falsch gewesen, oder?
Das wäre falsch gewesen. Darf ich aber jetzt eine Sache, die haben wir mal gemacht, da bringst du mir auch was, da haben wir in Fahre ein denkmalgeschütztes Gebäude gemacht, das war wie soll man sagen, das war aus dem Jahr 1600 irgendwas.
Irgendwas, ja.
Waisenstift in Fahre. Und da war das so, dass wir, das ging um eine Ausschreibung und da war in der Ausschreibung ein über 200 kW Kessel angeboten. Okay. Also gefordert. Und der Architekt hatte mich angerufen, wir sind da auch empfohlen worden, ob ich die nicht beraten kann und ob ich da nicht tätig werden könnte in Bezug auf Wandheizung, auf Schimmelvermeidung und ja, dann bin ich da gewesen, habe mit denen das besprochen. Und habe gesagt, okay, will mich da gerne kümmern. Und dann habe ich gesagt, aber 200 kW brauchen wir nicht. Es reicht 80 kW. Und dann, wurde viel gestritten. Der Planer hat gestritten. Wir haben gesagt, Leute, vertraut uns. Wir haben schon häufiger solche Projekte gemacht. Und dann haben wir auch den Auftrag bekommen. Und dann haben wir uns mit den Betreiber des Waisenstiftes dahingehend geeinigt, dass er gesagt hat, okay, wir machen Folgendes. Du baust uns einen 100 kW Kessel ein und lässt daneben Platz für einen weiteren 100 kW Kessel, damit wir auf Nummer sicher gehen können. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen den Auftrag und ich baue euch den zweiten 100 kW Kessel umsonst ein, wenn das nicht warm werden sollte.
Aber mit Kessel meinst du jetzt Wärmepumpe?
Nee, das war damals, war es Gaskessel.
Okay.
Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Okay. Wir haben seitdem, wir betreiben nach wie vor den 100 kW Gaskessel, das Gasbrennwertgerät, und das reicht. Und okay. Ich bin mal da gewesen bei, allerdings muss ich natürlich dazu sagen, wir haben da in Fahre auch nicht zu große Minustemperaturen. Also wir rechnen hier bis maximal minus 10 Grad. Und ich sag mal, bei euch rechnet, wird ja bis teilweise minus 14 Grad gerechnet. Das heißt, wir rechnen mit hier bei uns im hohen Norden mit Normaußentemperaturen von maximal minus 10 Grad. Und da ist es so, da bin ich mal minus 10 Grad hingefahren, habe mir das angeguckt und hatte dann so, konnte natürlich gucken, wie viel Leistung gerade der Kessel maximal abgibt. Und wir waren bei 65 kW. Maximale Leistung bei minus 10 Grad, die er tatsächlich
Ja, und wenn man das,
abgegeben hat.
aber wenn man das jetzt kombiniert, diese Sicherheit, die damit einkalkuliert worden ist, bei der Gas, wie gesagt, Gastherme geht es ja noch, aber wenn man das bei der Wärmepumpe halt gemacht hätte, dann wäre es halt grandios falsch gewesen.
Genau.
Oder wenn, ich meine, du machst ja nicht nur solche Projekte, ja. Ich bin ja auf der anderen Seite unheimlich dankbar, dass ich über ganzes Bundesgebiet so coole Kunden habe, dass wir über so to tolle Themen sprechen können. Und du machst aber nicht nur solche Projekte, sondern du machst auch das klassische, ganz normale, in
Ganz normale,
Anführungszeichen,
ja, das
Geschäft.
klassische.
Ja. Und da finde ich einen Weg ganz cool, eben wie du das anfängst und aufsetzt, dass du eigentlich immer über die Energieberatung kommst und dann quasi dieses Sanierungsmanagement-Konzept so machst, dass es die Kunden eben das, was sie brauchen, bekommen und nicht zu viel und nicht zu wenig. Und eine Sache hast du mir mal vor einer Weile erzählt, dass du es teilweise auch heute schon so auslegst, wie es dann wäre, wenn die Sanierung abgeschlossen wäre.
Ja,
Und
richtig.
Max, erzähl das noch kurz, das kannst du besser erklären wie ich.
Also wir machen bei jeder Anfrage machen wir eine Energieberatung. Also wir haben dann vor einem Jahr also wir machen das schon länger, aber wir haben jetzt uns dazu entschlossen, vor einem Jahr eine eigene Energieberatungsabteilung aufzumachen. Und hier arbeiten auch mehrere Kollegen und wir machen das so, dass wir und Kolleginnen und wir machen das so, dass wir bei jedem Haus, bei jedem, der eine Wärmepumpe haben möchte, im Vorfeld eine Energieberatung machen. Und da ist das so, dass wir dann zum Beispiel auch feststellen, oh, lieber Kunde, bei Ihnen würde zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht eine 10 kW Wärmepumpe eingebaut werden müssen. Aber Sie haben ja noch vor, in 2 Jahren Ihre Außenwand zu dämmen und in 4 Jahren Ihre Fenster auszutauschen. Wir gucken uns an und sagen, okay, dann hätte Ihr Haus nicht keine 10 kW, sondern vielleicht nur 7 oder 8 kW Wärmeleistung in 4 Jahren. Und dann bauen wir dem Kunden keine 10 kW Wärmepumpe ein, sondern nur eine 6 kW oder 7 kW Wärmepumpe. Und sagen dann, okay, in den ersten Jahren müssen Sie dann halt mit einem Elektroheizstab praktisch die 3, 4 kalten Tage, wo wir damit nicht auskommen, nachheizen oder eben zum Beispiel mit Strahlungsheizkörpern in den neuralgischen, beim Badezimmer, diese Infrarotstrahlung, dass man einfach sagt, okay, wir gucken uns dann an und sagen, okay, bei diesen Temperaturen würde das Badezimmer vielleicht nicht ganz 24 Grad haben. Aber lassen Sie uns doch, bevor wir jetzt für die Wärmepumpe 5.000 € mehr ausgeben oder zu viel ausgeben, und Sie brauchen die aber, die große Wärmepumpe, in 4 Jahren nicht,
In den nächsten 30 Jahren nicht, sondern nur jetzt
ja,
hier.
dann lass uns doch 3 Jahre das bisschen mit Strom nachheizen oder vielleicht so sogar den Gaskessel drin lassen, den wir als Spitzenlastkessel oben drauf schalten und nehmen den erst in 3 oder 4 Jahren weg, wenn das Gebäude dann saniert ist.
Und ich finde, es ist jetzt so gegen Ende der Podcast-Folge auch ein super Tipp, glaube ich, für jeden, egal ob Endkunde, Heizungsbauer oder Dachdecker oder eigentlich jeder, der irgendwie Baustellen hat, der sagt, ich schließe mich zusammen mit solchen Energieberatungskonzepten, also so wie du in der eigenen Firma oder halt auch extern, weil am Ende des Tages die Kunden das nicht nur eine einzelne Maßnahme von einem Gewerk ist, sondern eigentlich immer ein ganzheitlicher Aspekt sein sollte. Wenn du jetzt als Zuhörer Heizungen umsetzen muss oder ein Projekt vor der Tür hast, wo du sagst, ich habe auch eine Kirche und nur die steht im Allgäu oder ich habe oder was ganz Kompliziertes oder Komplexes, dann, ich habe das vorher mit dem Stefan durchgesprochen, dann darf ich auch ihn jetzt folgende Frage fragen. Würdest du den Kollegen, wenn sie vor einem komplizierten Sachverhalt stehen, auch über die Ferne hinweg mit Rat und Tat zur Verfügung stehen?
Ja, natürlich, gerne, weil das ist ja auch ein Stück weit Leidenschaft, was wir da entwickelt haben, was ich da entwickelt habe, um dann auch Kollegen zu helfen oder auch Interessenten zu helfen und dann zur Rat zu stehen, kein Problem.
Und dass es funktioniert, das weiß ich auch, weil du hast mir ich muss sagen, ich habe mit Stefan getroffen vor ein paar Monaten in Osnabrück. Da waren wir zusammen auf einer Veranstaltung, haben ein bisschen geschnackt. Und er hat mir auch erzählt, dass eben gerade dieses Energieberatungskonzept, wie er es aufgebaut hat, wie er es verkauft. Er hat an einem Abend eben erklärt den Leuten, auf was man achten muss, ähnlich wie heute im Podcast. Und an so einem Abend kriegst du ein paar neue Kunden, habe ich von dir gehört. Magst du da vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sagen?
Ja, wir haben jetzt im November, Anfang November hatten wir ein Abend zum Thema neues Gebäudeenergiegesetz, neue Heizung, neue Förderung, was ist mit den neuen Gesetzen? Und da ist es so, dass wir auf so einem Abend, es waren circa 30 Teilnehmer da und wir haben auf dem Abend 15 Energieberatungen sofort in Auftrag bekommen.
Ja,
und die Energieberatung hört ja bei uns nicht nur da auf, dass wir uns das Gebäude angucken, sondern wir gucken uns ja auch das Auto an. Wir gucken uns sogar die Ladeinfrastruktur an des Gebäudes, die Elektrotechnik. Mhm. Dass wir also auch zu einer Energieberatung gehört für uns das gesamte Einfamilienhaus mit der gesamten Familie. Denn die Familie ist ja wichtig. Das heißt, ich habe ein gewisses Einkommen zur Verfügung. Und ja, meine Projektleiter würden mich dafür, dass die sagen, du kannst doch nicht unsere Heizung ausreden. Aber gerade das ist ja wichtig, dass ich als Energieberater oder als derjenige, der den Kunden versucht mitzunehmen, auch mal entscheide und sage, jetzt ist aber erstmal, also wir sind natürlich Heizungsbauer, klar, und Bäderbauer. Aber wenn ich den Kunden berate, dann sind auch, und er sagt, ich will einfach nur Geld sparen. Und bares Geld sparen und das wirtschaftlich zu machen, dann kann es natürlich sein, dass ich sage, dann lass deine Heizung jetzt erstmal so, wie sie ist. Mhm. Wir entwickeln einen Sanierungsfahrplan. Mhm. Und jetzt machst du aber als erstes mal eine PV-Anlage oder machst als erstes mal dein Dach oder machst als erstes mal deine Außenwand. Mhm. Und wir lassen die Heizung mal komplett außen vor. Das heißt, wir machen die Beratung so, dass es nicht immer zwangsläufig wirklich auf die Heizung rausläuft, sondern dass der Kunde nachher frei entscheiden kann, was er macht.
Ja, das ist auch, glaube ich, ganz schlau, weil sonst, also es ist ja Vertrauensthemen auch. Und ich glaube, die Energieberatung, sobald du in Fördermöglichkeiten reingehen würdest, brauchst du ja sowieso Energieberatungskonzepte da dahinter. Insofern, glaube ich, ist das einfach auf Neudeutsch nennt man das Customer Journey, die du deinen Kunden anbietest, die Zahlen sprechen für sich, der Erfolg spricht für sich und ich glaube, das kannst du halt auch so gut machen, weil du so tolle Geschichten auch im Hintergrund hast. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du ein paar mit dir von den Geschichten mit uns geteilt hast. Ich möchte jetzt, dass die Podcast-Hörer des Bauimpulse-Podcasts auf dem nächsten Shitstorm, der irgendwo über YouTube oder sonst wo über Wärmepumpenkonzepte hereinbricht, dagegenhalten können und sagen können, stopp, hör dir mal die Podcast-Folge mit dem Stefan Ballmann an. Von Bauimpulse Podcast und dann wirst du merken, es ist ganz, ganz selten das Gebäude oder der Energie- oder Sanierungskonzept des Gebäudes, sondern die Auslegung, die da fehlerhaft ist. Und ich glaube, wir beide haben so unseren kleinen Beitrag auch dazu gebracht, dass Deutschland ein Stückchen schlauer wird und nicht nur auf alternative News hört. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
Ja, danke Achim, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich meine kleinen Anekdoten mitteilen durfte. Und würde mich freuen, wenn mich jemand anruft und würde natürlich auch gerne meine Expertise weitergeben.
Okay, ich packe den Link zu eurer Webseite in die Shownotes. Ich glaube, da findet man auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dir. Also wenn immer jemand in Zukunft irgendwo ein komplexeres Heizungsproblem hat, wo er nicht genau weiß, wie das mit der Wärmepumpe sein soll oder gehen soll, wendet euch einfach an Stefan und er wird euch relativ schnell sagen, ob und mit welchem Aufwand man da in die Planung gehen kann. Also, liebe Hörer, teilt gern die Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf euch, auf euer Feedback. Also, wenn es dir gefallen hat, gern schreiben und ansonsten einfach folgefröhlich mit Freunden, Familien und Kollegen teilen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.